Ich denke, dass selbstorganisierte Unternehmen besser durch Krisen kommen, da sie anpassungsfähiger sind und schneller auf Veränderungen reagieren können, weil Anpassungen an der Organisation nicht einem Bottleneck unterliegen, wenigen Führungspersonen, die nicht an alles denken können, sondern weil das dezentral in den Kreisen passieren kann und da sehr schnell auf Veränderungen reagiert werden kann.
Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Guntrum. Heute geht es um Holakratie. Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen, in dem Entscheidungsmacht verteilt ist. Es existieren Organigramme und Verantwortlichkeiten, die sich dauernd dezentral aktualisieren. Mitarbeitende und Teams organisieren sich selbst und sie treffen ihre Entscheidungen auch selbst und gleichzeitig im Einklang mit den Interessen der Organisation. So entfaltet sich maximale Wirkung. Willkommen in der Welt der Holakratie. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber funktioniert das wirklich? Ja, findet mein heutiger Gast. Wenn Organisationen nicht nur auf Strukturen und Prozesse fokussieren, sondern sich auch um eine resonante, psychologisch sichere Organisationskultur kümmern. Herzlich willkommen, Dominik Grolemund.
Hallo, Ellen, freue mich.
Hallo, Dominik. Ich finde es super, dass du da bist. Dominik, du bist Psychologe. Am IAP bist du Berater, Coach und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum Leadership Coaching und Change Management. Deine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Coaching und Change Management und du beschäftigst dich schon länger mit den Themen Agilität, Selbstorganisation und insbesondere mit Holakratie als agile Organisationsform. Und du hast dazu geforscht und auch kürzlich zusammen mit deinen Kolleginnen Andreas Hertel und Jeanette Herzog ein Buch herausgegeben. Das Buch heißt Selbstorganisation mit Holakratie, eine Frage der Kultur. Und es ist im Springer Verlag in Heidelberg erschienen. Und für unsere Hörerinnen, sie finden den Link zum Buch auch in den Shownotes. Dominik, bei der Einführung habe ich schon aus eurem Buch zitiert, das hast du sicher gemerkt. Damit wir alle wissen, worüber wir reden, kannst du uns kurz und knapp zusammenfassen, was ist Holakratie?
Ja, das kann ich gerne versuchen. Holakratie, das sind Spielregeln für Selbstorganisation, für eine Form der Selbstorganisation. Und man kann es bezeichnen als ein neues Betriebssystem für Organisationen, das eine Alternative darstellt zu konventionellen Hierarchiemodellen, Managementmodellen, die heute nach wie vor noch sehr, sehr verbreitet sind. Und es bietet eine Alternative, sich zu organisieren.
Und das funktioniert ja vor allen Dingen via Kreise und Rollen, ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Ich denke, da ist das Bild vom Körper sehr hilfreich. Wenn wir unsere Zellen oder Organe anschauen, dann funktionieren die in sich geschlossen und haben ihren Auftrag, die Leber, die Niere und so weiter. Und sind aber in einem großen Ganzen eingebettet und haben einen gemeinsamen Zweck, ein gutes Überleben des Körpers darzustellen. Und gleich verhält es sich mit den Kreisen, wo verschiedene Mitarbeitenden in Rollen sich organisieren und einen eigenen Zweck haben, der aber immer auch am übergeordneten Zweck der Organisation ausgerichtet ist.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen?
Beispielsweise, wenn wir eine Organisation haben und die hat den Purpose, also den Seinszweck nach außen. Wir möchten energievolle Bücher in die Welt bringen. Und dann hat es da zum Beispiel einen Kreis, der hätte dann Marketingkreis. Konventionell wäre das eine Abteilung. Und der Marketingkreis hätte die Aufgabe, unsere Produkte an den Mensch bringen, als Beispiel. Und wäre aber natürlich immer ausgerichtet auf dieses übergeordnete Ziel.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf die Begrifflichkeit gehen, weil ich habe mich jetzt wahnsinnig nicht diszipliniert, dass ich am Anfang immer schön gesagt habe, Holakratie. Im Deutschen hört man ja häufig auch Holokratie, im Englischen Holacracy, das ist näher dran. Du sprichst auch immer von Holakratie. Warum? Kannst du uns ein für alle Mal irgendwie sagen, was, warum richtig ist?
Es ist sehr nachvollziehbar, dass immer wieder von Holokratie gesprochen wird im Deutschen. Das ist mir zu Beginn auch immer wieder passiert. Und das kommt wahrscheinlich von daher, dass man das Wort Holon, eine eigenständige Ganzheit, die Analogie der Zelle, und Kratie für Stärke, dass man das verwendet, um das Wort zu erklären. Das Wort ist aber noch etwas komplexer, weil der zweite Teil, der bleibt, die Kratie, die Stärke. Aber der erste Teil ist ein Wort von Arthur Koestler, das Holarchie heißt. Und Holarchie beschreibt eine Hierarchie von Holonen, also eine Abstufung von diesen eigenständigen Ganzheiten. Weil wir haben auch in einer Holokratie, obwohl das häufig gesagt wird, da gibt es keine Hierarchien. Das ist nicht so. Da gibt es auch Hierarchien, Kreishierarchien, einen großen Kreis, wo das ganze Unternehmen drin ist, dann einen Marketingkreis. Und wenn das ein großes Unternehmen ist, gibt es da wieder einzelne Unterkreise, die beispielsweise für Podcast-Produktionen verantwortlich sind oder für Print-Produktionen. Und da gibt es auch eine Kreishierarchie. Und das wird in diesem Wort so abgebildet.
Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Organisationen wollen, dass ihre Mitarbeitende und Teams sich selbst organisieren und auch selbst Entscheidungen treffen, natürlich immer zum Wohle der Organisation. Ganz ehrlich, es klingt so ein bisschen nach Ponyhof. Ist das realistisch und ist das auch machbar? Funktioniert das?
Ja, ich finde auch, es klingt im ersten Hören durchaus etwas nach Ponyhof. Es ist aber realistisch und ich finde eine gute Analogie, wieso Menschen das gestalten können und Verantwortung übernehmen wollen, das eigene Leben. Mhm. Wir kaufen Häuser, gehen für das Hypotheken ein, wir organisieren uns und unsere PartnerInnen, indem wir Familie gestalten, Kinder großziehen. Wir nehmen sehr viel Verantwortung für das eigene Leben wahr und das ist in der Organisation auch möglich. Und ich denke, dieser Ponyhof kann funktionieren, wenn man die Menschen entsprechend ihnen auch Mittel und Wege zur Verfügung stellt, um dorthin zu gelangen.
Also das heißt, Mitarbeiter müssen idealerweise im Vorfeld qualifiziert werden, wenn so eine neue Organisationsform eingeführt wird.
Mhm. Auf jeden Fall die Begleitung auch auf individueller und auf Teamebene ist enorm wichtig, weil unsere Sozialisierungserfahrungen im Organisationskontext sind halt häufig anderer Natur. Und wir sind uns gewohnt, dass die Chefin uns sagt, wo es lang geht und was zu tun ist. Und das kann für gewisse Leute einen Paradigmawechsel darstellen. Ich finde es aber auch spannend, Menschen, die zum Beispiel frisch ab Studium kommen und direkt in solchen Organisationen arbeiten, die sagen mir auch, ja, für sie ist das nichts Neues. Im Studium musste ich auch mein ganzes Leben selber organisieren.
Ja. Holakratie fokussiert ja sehr stark auf Strukturen und Prozesse und bietet dafür auch ein umfassendes Regelwerk. Warum ist das wichtig?
Ich denke, da passt die Analogie vom Fußball ganz gut. Im Fußball haben wir auch ein umfangreiches Regelwerk, das uns sagt, wie das Spiel funktioniert. Und innerhalb von diesem Regelwerk, wir haben eine Begrenzung des Spielfeldes, wer darf den Ball anfassen und wer nicht. Innerhalb von diesem entsteht viel Energie für Selbstorganisation und die Teams organisieren sich anders, wie sie gewinnbringend spielen, also wie sie gewinnen. Mhm. Also diese Regeln, die auch Komplexität reduzieren, erlauben uns danach innerhalb frei aufzuspielen.
Kann man sagen, dass dann ein Stück weit Führung auch ersetzt wird durch Strukturen und Regeln?
Führung wird nicht ersetzt durch Strukturen und Regeln. Strukturen und Regeln bieten sicherlich Orientierung. Es ist aber so einer der Mythen von Selbstorganisation, dass es weniger Führung braucht. Mhm. Es ist ganz im Gegenteil. Die Führung wird aus der Spitze verteilt in die Breite. Mhm. Es braucht also in selbstorganisierten oder in holakratischen Kontexten mehr Führungskompetenz.
Also mehr Leute, die Führung übernehmen im Prinzip.
Mhm. Mhm. Genau.
Lass uns aber noch mal ganz kurz bei dem Regelwerk bleiben. Also ganz ehrlich, als ich mich begonnen habe, damit zu befassen, habe ich gedacht, boah, ey, schon gerade gar keine Lust mehr, weil ich das Gefühl habe, all diese Regeln, das erstickt ja jede Kreativität im Keim. Welche Erfahrungen machst du denn in der Praxis, wenn Holakratie eingeführt wird?
Ja, das hören wir oft, dass das die Kreativität im Keim ersticken kann. Und ich meine, die Fußballregeln haben, glaube ich, die Deutschen etwa 160 Seiten.
Ja, das ist Deutschland auch eine Ausnahme.
Und ich denke, das kann zu dem führen. Es hilft aber auch, am Anfang muss nicht jede Person diese Regeln auswendig kennen. Aber diese Klarheit, diese Reduktion, diese Klarheit, wie kommuniziert wird innerhalb der verschiedenen Gefäße, die hilft auch und stellt Sicherheit zur Verfügung. Eines der wichtigen Grundbedürfnisse und daher wird das auch geschätzt. Aber es ist wie bei einem Gemeinschaftsspiel zu Beginn. Die Regeln lesen, das mag niemand, aber dann danach, wenn man das verstanden hat und danach spielt, kann es durchaus Freude machen, Spaß bringen, Sicherheit und gute Leistungen.
Ist das denn dann zielführend, dass praktisch alle in der Organisation sich dieses Regelwerk aneignen oder gibt es ein paar Leute, die halt dafür zuständig sind und schauen, dass das wie funktioniert?
Ich denke, Es ist zentral, dass alle die Regeln im Grundsatz verstehen, dass es aber daneben auch Expertinnen und Experten gibt, die in den Spezialfällen nochmal Auskunft geben können und unterstützen können. Dass mit der Zeit das bei allen aber vorhanden ist und auch gleiches Wissen vorhanden ist. Nicht, dass jemand mehr weiß und besser spielen kann als die andere Person. Daher sollte das schon breit verteilt sein, dieses, wie du sagst, durchaus komplexe Wissen.
Ja. Welche Erfahrungen macht ihr denn? Also stößt das nicht im einen oder anderen Fall auch auf Reaktanzen?
Auf jeden Fall, das stößt auf Reaktanzen. Was soll das jetzt? Bisher war es doch so einfach. Jetzt müssen wir super viel lesen. Was bringt das uns? Und das ist gerade bei Holokratie zum Teil auch ein Kritikpunkt. Das kommt ja auch aus der Soziokratie, wurde von Brian Robertson so umgestaltet. Und das ist das erste Mal, dass es so verschriftlicht ist. Bei Soziokratie gibt es das in dieser ausführlichen Form der Verfassung, wie das genannt wird, nicht. Und das stößt, wie du sagst, auf Widerstand, den es auch zu utilisieren, zu begleiten und zu nutzen gilt. Für was steht dieser Widerstand und was hat das auch für Auswirkungen?
Damit Holokratie funktioniert, braucht es ja wie eine Balance zwischen Autonomie und Ausrichtung auf die Organisationsziele. Wie gelingt das?
Das gelingt durch, dass eine Kreisorganisation vorhanden ist, in der jeder Kreis auch einen eigenen Sinneszweck hat und aber auch ein gemeinsamer Rahmen vorhanden ist, in welchem gespielt werden kann und aber dennoch klar ist, es braucht beides. Ich muss mich als Einzelperson, als Team verwirklichen können, aber immer in diesem Rahmen, der ja nach außen gerichtet ist. Also was möchten wir als Organisation im Außen bewirken? Und das ist auch ein Unterschied zu traditionellen Unternehmen, die häufig eher einen Selbstzweck haben. Wir müssen AktionärInnen bedienen und wir wollen viel Geld machen. Und dieser Unterschied hilft auch, dass man sich für sich selber, also autonom, gut integrieren kann in die Organisation und das auch als etwas erlebt, das eine gute Ausrichtung hat, aber immer auf die Organisation bezogen, auf diesen Purpose des Gesamtsystems.
Also Ausrichtung auf den Markt und auf die Kunden.
Durchaus auf Markt und Kunden und Kundinnen, aber auch, was wollen wir in die Welt bringen? Das steht da noch drüber. Also beispielsweise eine Firma, die haben Flaschen hergestellt, wiederverwertbare Flaschen. Und da war dann der Purpose, wir wollen sauberes Wasser in nachhaltiger Verpackung an Mann und Frau bringen. Also wirklich noch einen Daseinszweck oberhalb der Bedienung von kapitalistischen Mechanismen.
Ein wesentliches Merkmal oder auch ein Erfolgsfaktor von Holokratie ist ja, dass Entscheidungen, also operative und strukturelle Entscheidungen, im Prinzip dort getroffen werden, wo halt auch die Arbeit erledigt wird, also und auch wo die Expertise ist. Das scheint ja total sinnvoll. Warum kommt man eigentlich auch erst jetzt da drauf?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn man das so zeitgeschichtlich anschaut, hatte man lange eine Idee. Man hatte einen Kopf der Organisation, der weiß alles, der muss alles kontrollieren. Und häufig auch ein Bild, dass die Mitarbeitenden nicht kompetent sind. Und wenn man den Menschen das gibt, diese Kompetenz, dass sie selber die Entscheidungen fällen können, dann holt man das auch ab und dann kommt zu besseren Entscheidungen. Und ich finde es aber auch wichtig zu erwähnen, dass das natürlich nicht ein Modell ist oder eine Alltagsrealität ist, die für alle und jeden funktioniert. Das ist ja auch etwas sehr Privilegiertes, dass man Möglichkeiten hat, sich so einzubringen in ein Unternehmen und so auch mitgestalten zu können.
Da gibt es dann auch Mitarbeiter, die sagen, nee, also vorher hat mir das besser gepasst.
Also das hören wir auch. Und es gibt auch in diesen Transformationsprozessen, dass Mitarbeitende ausscheiden als Organisationen. Spannender ist aber, es sind häufiger die Führungspersonen, die dann nicht mehr diesen Titel haben, der für sie wichtig war und vielleicht auch diese Macht, sondern die, um diese Analogie mit der Hand zu verwenden, die sollen ja die Hand öffnen mit der Handfläche gegen oben und das zur Verfügung stellen, aber noch halten, bis es jemand anders nimmt und nicht auf den Boden fallen lassen. Und das ist häufig für Führungspersonen schwierig, da aufzumachen und auch aus Angst, was ist denn noch meine Rolle, was ist denn noch mein Wert in der Organisation?
Ja, es ist auch anspruchsvoll für Führungskräfte.
Auf jeden Fall, und ich denke, die Führungskräfte und auch das Reinwachsen in diese neue Rolle als Führungskraft ist ein zentraler Erfolgsfaktor, dass das gelingen kann.
Lass uns nochmal bei den Entscheidungen bleiben. Wenn Entscheidungen eben jetzt dort getroffen werden, wo die Arbeit gemacht wird, also bei den Teams und bei den einzelnen Mitarbeitenden, Wie können wir denn sicherstellen, dass die Summe der Entscheidungen dann im Sinne der Organisation ist? Also du hast jetzt schon erwähnt, wir richten uns nach etwas Größerem aus, nach einer Vision, nach einem Daseinszweck oder auch nach dem, was der Markt oder die Kunden verlangt. Also wie kriege ich das hin, wenn alle so, ich sage jetzt mal ein bisschen free-floating unterwegs sind, selbst organisiert sind, selbst Entscheidungen treffen in ihrem Bereich, dass es am Ende des Tages eben doch kanalisiert wird auf das, was wir gemeinsam erreichen wollen?
Ja, finde ich eine zentrale Frage. Und gerade so in diesen zwei Feldern der Organisation, also Arbeiten in und Arbeiten an der Organisation, werden da auch klare Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt, was welcher Kreis darf und nicht darf, was welche Rolle darf und nicht darf. Das wird gemeinsam erarbeitet und die Arbeit hat sich dann auch innerhalb von diesen Leitlinien zu bewegen. Mhm. Also es ist nicht so, dass dann plötzlich einfach jeder machen darf, was er will. Mhm. Es muss immer abgestimmt sein mit dem großen Ganzen. Also da ist die Idee von diesem Free-Floating ist vielleicht auch so ein Mythos der Selbstorganisation. Mhm. Das entsteht in meinem Bereich. Da habe ich Bewegungsspielraum, aber dennoch auch Regeln, die mir helfen, mich zu orientieren, was wird von mir verlangt, was darf ich, was darf ich auch nicht.
Also in einem begrenzten Rahmen sozusagen.
Ja. Ja, genau.
Okay, jetzt haben wir dank Hollakratie die nötigen Regeln, wir haben die nötigen Strukturen, Prozesse und Rollen. Du bist nicht der Meinung, dass es damit getan ist, dass damit alles gut funktioniert. Vielmehr braucht es sowas, ich habe es am Anfang erwähnt, wie eine resonante, psychologisch sichere Organisationskultur auf der Grundlage von vertrauensvollen Beziehungen. Das klingt auch schon wieder so ein bisschen nach Traumreise. Kannst du uns erläutern, was genau damit gemeint ist und was da der entscheidende Erfolgsfaktor ist?
Ja, das hat was von Traumreise, wenn es funktioniert, wenn du sprichst ja auch psychologische Sicherheit an, wenn das gut gestaltet werden kann. Und meine Kollegin Janet macht da immer eine Unterscheidung, die ich sehr hilfreich finde, dass in klassischen Organisationen ist psychologische Sicherheit und die verstehen wir als die Sicherheit, dass ich Risiken eingehen kann in den Beziehungen in meinem Team und dass das nicht abgestraft wird. In klassischen Organisationen würde mir das als Entwicklungsfaktor bezeichnen. Wenn das vorhanden ist, können wir uns entwickeln und weitergehen. Mhm. Und in der Selbstorganisation ist das ein Gelingensfaktor. Wenn das nicht vorhanden ist, also wenn ich Angst habe, dass die Entscheidungen, die ich innerhalb meiner abgesteckten Kompetenzen treffe, bei negativen Konsequenzen, dass ich da Bestrafung erfahren muss. Also es wird gesagt, ja mach, innerhalb von dem darfst du machen. Ich mache es nicht so, wie es gewünscht ist und dann werde ich abgestraft oder vom Team erhalte ich schlechte Rückmeldungen und ich fühle mich da nicht mehr sicher. Dann kann dieses Aufspielen, dieses freie Aufspielen nicht funktionieren. Also das ist ein zentraler Faktor, der neben den Regeln und Strukturen so wichtig ist, dass individuelle Räume und Gefäße zur Verfügung gestellt werden für die Einzelpersonen, aber auch Beziehungsgefäße für das Team, wo Feedback-Kulturen entstehen können, wo Resonanz entstehen können, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, über was nicht funktioniert, also dass dieser Beziehungsraum gut Luft erhält.
Mhm. Du hast den Begriff vorhin schon erwähnt, Purpose oder Sinnorientierung. Warum gelingt es mit Hollakratie besser, Sinn zu stiften?
Ich denke, wie ich zuvor schon kurz angetönt habe, wirklich diese Veränderung von was Organisation leisten soll. Soll Organisation AktionärInnen bedienen, Geld erzeugen und sozusagen für sich nach innen gerichtet funktionieren und wachsen und größer werden, finanzstark sein? Oder ist das wirklich, dass wir nach außen etwas in die Welt bringen wollen? Dass wir der Welt etwas zur Verfügung stellen wollen, also auch etwas Annäherungsorientiertes. Und nicht nur, wir müssen schauen, dass die Zahlen stimmen, wir müssen wachsen, wir müssen AktionärInnen bedienen, sondern dass es ein Service ist für andere und nicht ein Selbstzweck.
Ja, aber Umsatz muss ich trotzdem machen, um am Markt bestehen zu können.
Auf jeden Fall. Und das ist, denke ich, eine der Ambivalenzen, auch bei solchen Unternehmensformen, man hat eine Marktlogik und häufig hat man ja neben dieser Marktlogik, ich muss Umsatz machen, hat man auch Regulatorien, die man bedienen muss und die man dann auch in diesen Gefäßen abbilden kann. Dass es beispielsweise nach außen vielleicht in Deutschland einen Aufsichtsrat braucht oder andere Gefäße und auch da muss man immer schauen, wie kann man diese Systemgrenzen, weil das Außen spielt ja nicht plötzlich anders. Mhm. Die Zulieferer, die sind vielleicht auch nicht anders aufgestellt. Dort muss man immer schauen, wo kann man diese Systemgrenzen sehen und beobachten und wie geht man mit diesen um? Und auf jeden Fall, Geld muss ja auch rauskommen, weil schlussendlich müssen die Mitarbeitenden auch bezahlt werden. Also das darf nicht außer Acht gelassen werden. Und dennoch ist es häufig, wenn man diese Annäherungen, wir wollen etwas der Welt zur Verfügung stellen, dass das auch Kraft entfaltet, Potenzial entfaltet und das andere dann wie mitkommt.
Mhm. Interessant ist ja in dem Kontext auch, dass es Anzeichen dafür gibt, dass selbstorganisierte Unternehmen besser durch Krisen kommen als andere. Habt ihr da schon Erkenntnisse?
Ich denke, dass selbstorganisierte Unternehmen besser durch Krisen kommen, da sie anpassungsfähiger sind und schneller auf Veränderungen reagieren können, weil Anpassungen an der Organisation nicht einem Bottleneck unterliegen, wenigen Führungspersonen, die nicht an alles denken können, sondern weil das dezentral in den Kreisen passieren kann und da sehr schnell auf Veränderungen reagiert werden kann. Und ich denke, das ist ein Faktor, der Selbstorganisation zu gelingender Organisationsform machen kann, weil die Adaptivität sehr hoch ist und nicht zu viele Sphären beachtet werden müssen, bis Veränderungen wirklich geschehen können.
Mhm. Und weil eben auch mehr Verantwortung übernommen wird im Prinzip von mehr Leuten für die schwierige Situation.
Ja, genau. Es denken mehr Leute mit. Die Menschen sind häufig auch involvierter, interessierter, weil sie auch mehr bewirken können. Ja. Und es viel weniger Phänomene gibt wie, jetzt haben wir eine neue Strategie, die ist da 5 Jahre ausgelegt, die hat irgendwer gemacht, die hat nichts mit mir zu tun. Und obwohl Strategie als Thema nicht in Holakratie fix vorgeschrieben ist, wie das geht, aber häufig erleben wir, wenn eine Einbindung funktioniert, dass auch diese Themen besser gestaltet werden können, dass es sich für die Menschen authentischer anfühlt, die in der Organisation sind.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Organisationskultur schauen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es psychologische Sicherheit braucht, dass es eine gute Fehlerkultur in der Organisation braucht, dass es eine Ausrichtung auf eine gemeinsame Vision oder einen gemeinsamen Daseinszweck braucht. Nichtsdestotrotz, wenn ich Holakratie einführe, dann ist das ja für die allermeisten Unternehmen ein großer Schritt, eine große Veränderung. Und dann habe ich diese ganzen Regeln und Strukturen und Rolle, da muss ich erstmal befähigt werden, dass ich das wie umsetzen kann. Wie gelingt das, dass dabei die Organisationskultur nicht auf der Strecke bleibt? Weil das ist ja etwas, also ich sage jetzt mal Strukturen und Prozesse, das kann ich immer noch schnell einführen und verändern. Kultur zu verändern ist ja eher ein langfristiger Prozess.
Auf jeden Fall, und ich denke, es ist eine große Herausforderung. Gerade in den neueren Versionen von Holakratie wird es auch anders beschrieben. Früher hieß es immer ganz oder gar nicht einführen, also nicht partiell, weil es dann nicht funktionieren kann.
Ja. Mhm.
Und das hat das Ganze natürlich noch schwieriger gemacht. Man hat diese große Umstellung, die auch auf struktureller Ebene viel Energie braucht. Und da kann natürlich die Gefahr sein, dass man dem anderen, dem wichtigen, zentralen, dem individuellen Beziehungsraum und dem kollektiven Beziehungsraum zu wenig Zeit einräumt. Das ist etwas, wie du sagst, das braucht viel Zeit, das braucht externe Begleiter und Begleiterinnen und das braucht vor allem auch Räume und Gefäße, dass das entstehen kann, weil die Veränderung in einer Kultur ist nicht einfach. Da gibt es auch, im Buch haben wir dann geschrieben, Culture Eats Holacracy for Breakfast, so ganz angelehnt an die andere Aussage. So mit Holakratie wird die Welt nicht verändert. Es braucht eine resonante Kultur, es braucht eine sichere Kultur und es braucht entsprechende Gefäße, dass das geschehen kann.
Habt ihr Erfahrungswerte, also wenn man das auf eine Zeitachse legt, wie viel Zeit braucht es?
Ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Da gibt es Startups, die beginnen mal so und da geht das schnell und ist vom Anfang an läuft das so. Ich habe jetzt gerade von einer kleineren Organisation, die hat umgestellt, habe ich das nahe miterlebt. Das sind 6 Personen, die waren nach 4-5 Monaten hatten die Strukturen mal umgestellt und die wollten dann aber noch weitergehen, weil wenn man Holakratie weiterdenkt, dann geht es natürlich auch darum, wem gehört die Firma. Mhm. Und die wollen auch diese Anteile jetzt noch reinbringen, dass auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin Eigentümerin werden kann. Weil das ist natürlich immer noch, wie du sagst, Geld bleibt ein Thema, etwas, das häufig nicht angetastet wird. Mhm. Das ist so bei kleinen Organisationen. Dann gibt es aber auch große Unternehmen, die da schon umgestellt haben, mit mehreren hunderten Mitarbeitern, wo das ein Prozess ist, der auch über Jahre dauert.
Ja. Holakratie funktioniert ja über die Verarbeitung von Spannungen. Kann man sagen, dass Spannungen die neuen Konflikte sind? Wie wird das institutionalisiert? Also wie werden diese Spannungen verarbeitet, die ja wahrscheinlich an allen Ecken und Enden auftreten in dieser neuen Organisationsform?
Eine Spannung kann ein Konflikt sein, muss aber nicht. Eine Spannung ist erstmal ein Impuls für eine Veränderung. Eine Spannung kann auch sein, unser Team hat super toll performt und ich habe eine Spannung, dass ich finde, wir sollen das feiern gehen. Das kann also auch eine Spannung sein. Und es gibt dafür in der Holakratie gibt es die Tactical Meetings, Arbeiten in der Organisation, das Daily Business, und die Governance Meetings, Arbeiten an der Organisation, die weniger oft stattfinden und Strukturen verändern. Und dort in den Tactical Meetings, im täglichen Arbeiten, da bringe ich Spannungen ein. Und der große Unterschied zu klassischen Meetings ist, dass ich als Spannungsgeber sage, was ich dann möchte. Ist das eine reine Information? Möchte ich ein Feedback? Von wem möchte ich ein Feedback? Und mit dem können auch Sitzungen viel einfacher gestaltet werden. Weil es gibt nicht, wenn es einen Punkt gibt und da wollen noch 10 Leute was dazu sagen, aber ich als Spannungsgeber habe da nichts, will das gar nicht. Ich habe nur etwas eingebracht und will in diesem Moment kein Feedback. Dann darf das so gestaltet werden. Das ist, denke ich, ein großer Unterschied, dass aktiv darauf geachtet wird, dass ich aus meiner Rolle heraus argumentiere. Und die Rollen, die sind öffentlich allen bekannt. Im Gegensatz zu zum Beispiel Stellenbeschreibungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was in meiner Stellenbeschreibung so genau steht, müsste ich jetzt mal wieder nachschauen. Und öffentlich ist sie auf jeden Fall auch nicht bei mir.
Die wird ja auch nicht andauernd angepasst, wie eine Rolle sozusagen. Ne?
Ja, genau. Und dann hat man häufig dann auch eben das Problem, ist länger in einem Unternehmen, hat eine Stellenbeschreibung und denkt sich, ah, spannend, das mache ich hier, aber eigentlich ist das ganz anderes. Und die Rollen werden laufend angepasst, öffentlich sichtbar. Und da heißt auch klar, es wird Komplexität wieder reduziert. Was ist von mir zu erwarten, aber auch, was darf ich von dir erwarten, jetzt, wenn ich deine Rolle anschaue?
Genau. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Du hast vorhin gesagt, Holakratie funktioniert nur in vertrauensvollen Beziehungen. Stichwort Vertrauen, das stelle ich mir auf Teamebene möglich vor, aber für eine ganze Organisation. Wie würdest du Vertrauen definieren im holakratischen Kontext?
Ich stimme dir zu, in einer ganzen Organisation kann das gar nicht gestaltet werden, auch wenn wir auf uns schauen, wie wir Menschen funktionieren, wie wir Resonanzräume zu anderen Menschen gestalten. Da braucht es eine gewisse Nähe. Und das ist auch in der Holakratie so. Da habe ich zu meinem nächsten Team habe ich eine andere Beziehung, eine nähere Beziehung. Und dort ist natürlich, wie auch in klassischen Unternehmen, mehr Nähe vorhanden. Ich würde sagen, das Vertrauen, das sich verändert, dass ich in der ganzen Organisation mehr weiß, was mich erwartet. Und ich habe viel weniger Dinge, dass ich jemandem schreibe, weil ich denke, der macht das und der macht das gar nicht mehr, es macht jemand anderes oder jemand antwortet mir nicht. Kann natürlich alles auch geschehen. Ich habe aber vielmehr einen Referenzrahmen, der Vertrauen schafft, auf was ich mich bei einer Person einstellen kann, was in der Rolle dieser Person ist. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann kann ich das auch aus Spannung einbringen. Und dann kann diese Person es sich auch erklären, muss das angepasst werden, habe ich keine Zeit mehr für diese Rolle. Dann hat man immer diese Möglichkeiten. Und es kommt viel weniger zu Dreiecksbeziehungen, dass ich über Führungspersonen gehen muss, um vielleicht auszusprechen, dass das nicht funktioniert und die Führungsperson dann mal schaut, wieso es nicht funktioniert. Also es ist auch direkter und das schafft auch Vertrauen.
Wir könnten noch lange reden, das ist sehr interessant, Dominik, aber wir sind schon am Schluss. Am Ende würde ich dir trotzdem gerne noch die Gelegenheit geben, um zu sagen, was ist dir wichtig? Also was möchtest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben? Worauf gilt es zu achten, wenn Teams oder Organisationen Holakratie einführen? Was braucht es, damit es funktioniert? Vielleicht auch zusammenfassend.
Ich denke, es ist zentral, dass man möglichst gemeinsam zu einer Entscheidung kommt, dass man das probieren möchte, dass man das umsetzen möchte, dass man sich informiert und dass man sich auch begleiten lässt von Expertinnen und Experten, die verschiedenen Gefäße einem beibringen können, zur Verfügung stellen können und auch ja, das Interesse an Entwicklung und an Reflexionsfähigkeit. Und ich finde, man hat auf jeden Fall den Gewinn, dass eine Organisation entstehen kann, die sehr adaptiv ist in unserer heutigen schnelllebigen Welt mit Krisen, mit Stapelkrisen, etwas, das sicher hilfreich ist. Man kann auf Änderungen schnell eingehen, reagieren. Und es ist auch eine Modernität, die einem als Arbeitgeber attraktiv macht. Ich denke, es ist auch eine Form der Organisation, des gemeinsamen Arbeitens, das für junge Menschen sehr attraktiv ist.
Mhm. Vielen Dank, Dominik Grollimund. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Holakratie. Wie Holakratie wirken kann, wenn es gelingt, eine psychologisch sichere Organisationskultur mitzuentwickeln. Danke dir.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap@zhw.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.